Sie haben als Beauftragter der Bundesregierung mit dem zweiten Bericht zur Lage der Sinti und Roma in Deutschland vorgestellt. Was war denn so generell die Tendenz?
Naja, auffallend sind zwei Dinge. Zum einen, die Zahlen sind enorm gestiegen seit letztem Jahr. Sie haben sich verdoppelt, ja, auf etwa 1300 gemeldete Zahlen. Und zum anderen die hohe Präsenz von Vorfällen im staatlichen Bereich, insbesondere bei der Polizei. Ja, und das Letztere ist natürlich besonders besorgniserregend.
Können Sie da vielleicht ein Beispiel nennen?
Wir haben, und das ist, glaube ich, eine Sache, die man sehr, sehr fast schon verallgemeinert beschreiben können, immer wieder Fälle, wo aus Nichtigkeiten Polizei mit einer übertrieben starken Präsenz aufkreuzen. Ja, Nachbarschaftsstreitigkeiten, wo schon fast in Hundertschaften aufgekreuzt wird. Wir haben dann einen übertriebenen körperlichen Einsatz, ja, Polizeigewalt. Und wir haben diese Fälle, und auch das ist bemerkenswert, eben Land auf Land ab. Es macht fast schon keinen Sinn, einzelne Fälle rauszuziehen, weil die sich halt in ihrer Allgemeinheit so ähneln, dass schon eben Muster erkennbar sind. Und diese Vorfälle hatten wir im gesamten Berichtszeitraum. Wir hatten sie vorher und wir hatten sie anschließend, ja, an anderen Orten. Und deswegen gehe ich hier von einem systemischen Problem aus und nicht von einzelnen Fällen, wo man dann darüber debattieren kann, ob ein Einsatzleiter sich richtig oder falsch verhalten hat.
Also so in der Polizei ein generelles Vorurteil gegen Sinti und Roma.
Naja, wir haben eben dieses Bild von den kriminellen Set. Ja? Und das ist ein Bild, das sehr stark eben in polizeilichen Kreisen getragen und weitergetragen wird. Ja, ich würde sagen, dass wir da ein strukturelles Problem haben.
Könnte es sein, dass die politische Diskussion um sogenannte Clan-Kriminalität da auch die eben solche Bilder noch zusätzlich befeuert?
Aber ja, ich glaube, dass man wirklich vorsätzlich die Augen verschließen muss, um das nicht zu sehen. Ich sage das mal ganz deutlich, als Strafrechtler, als jemand, der eben auch kriminologisch tätig war, die ganze Clan-Debatte ist eine Fortsetzung der Sippenhaftungs- und Sippengedanken der 30er Jahre. Ja, es gibt keine kriminologisch-wissenschaftliche Basis für die Clan-Konstrukte. Wir haben organisierte Kriminalität in Deutschland, wir haben Täterschaft und Teilnahme, wir haben Beihilfe. Das heißt, wir haben strafrechtliche Instrumentarien, um auf kriminologische Phänomene reagieren zu können. Wir haben das alles. Wir brauchen keine Konstrukte, die auf, letzten Endes auf Abstammung zielen. Und genau das ist das Problem bei diesen ganzen Clan-Debatten. Hier wird eben eine ganze Ethnie oder eine ethnische Zugehörigkeit konstruiert und verantwortlich gemacht für Kriminalitätsphänomene. Sinti und Roma sind nicht mehr und nicht weniger anfällig für Kriminalität als der Rest der Bevölkerung. Und lassen Sie mich vielleicht nur einen Satz vorlesen aus einer Überschrift eines Lageberichts des Bundeskriminalamts, um diese ganze Fragwürdigkeit deutlich zu machen. Da steht in der Überschrift: über 200.000 Personen gehören kriminellen Clanfamilien an. Bindestrich, aber nicht alle sind kriminell. Und da muss man sich doch spätestens an dieser Stelle fragen, warum werden dann diese Menschen zu den 200.000 mitgezählt, wenn sie nicht kriminell sind? Warum macht man das hier? Warum macht man das in anderen Kontexten nicht? Ja, warum geht man nicht hin bei den Cum-Ex-Bankenskandalen und Betrügereien und zählt die ganzen Söhne, Töchter, Ehefrauen von irgendwelchen Bankmanagern mit? Also das ist einfach strafrechtlicher, juristischer Unfug mit einem enormen Schaden für die Community.
Wie ist da die Rolle der Justiz?
Naja, also die Justiz, wenn man die Justiz definiert als Staatsanwaltschaften, Gerichten, da muss man einfach sagen, bei den Gerichten gibt es keine großen Clan-Anklage, keine Klage oder bei Staatsanwaltschaften keine Clan-Verfahren. Die sind keine bekannt, einfach weil es diese Clan-Konstrukte nicht gibt. Ja? Wir haben natürlich auch Menschen, die angeklagt werden, die miteinander verwandt sind, aber diese Fälle sind wirklich eine Handvoll, ja, wirklich nicht signifikant. Wir haben polizeiliche Studien zu Clan-Strukturen in manchen Bundesländern. Und wenn man dann hingeht, stellt man fest, dass die Studien Da werden Leute zusammengezählt, einem Clan zugerechnet, nur weil sie gleichen Nachnamen haben oder gar nicht verwandt sind. Da werden Straftaten aufgeführt, denn da handelt es sich um Straßenverkehrsdelikte. Also da ist viel heiße Luft um nichts. Und was ich zumindest erwarten würde, ist, dass sich Sicherheitsbehörden und Politik auch verständigen, eine unabhängige Studie, eine wissenschaftlich fundierte Studie in Auftrag zu geben, die diesem angeblichen Phänomen, muss man fast sagen, hinterhergeht. Aber so wie wir es jetzt haben, haben wir viel, viel Debatte mit großem Schaden für die Community, ohne viel Substanz. Und ich habe das Gefühl, dass alle 15 Jahre so ein neues sicherheitspolitische Sau durchs Dorf getrieben wird. Ja. Große Sicherheitsprobleme in Deutschland waren die Rocker vor ein paar Jahren. Da kann man allerdings noch sagen, es gibt tatsächlich kriminelle Organisationen im Rocker-Milieu, aber auch nicht so furchtbar viele. Ein paar Jahre davor war Scientology, was unsere Rechtsstaat bedroht. Alle paar Jahre kommt periodisch eine neue Sau durchs Dorf getrieben. Aber anders als bei Scientology oder bei den Rockern, hier haben wir es tatsächlich mit einem Phänomen zu tun, was keine Substanz hat und zugleich einem großen Teil der Menschen in der Community enorm schadet.
Nun, in Ihrem Bericht war ja auch ein Punkt Behandlung an den Schulen. Können Sie vielleicht auch etwas dazu sagen?
Also vielleicht noch zur Einordnung. Ja. Der Bericht ist nicht mein Bericht. Ne? Das ist ein Bericht der Melde- und Informationsstelle Antiziganismus, MIA. Ich habe das mit MIA vorgestellt. Ja, weil MIA ist eine unabhängige Meldestelle, die frei von meiner Dienststelle arbeitet und auch frei von meiner Dienststelle ist. Ja, wir haben natürlich Vorkommnisse in Schulen. Hier geht es einfach um Fälle, wo Lehrerinnen und Lehrer unangemessen mit Schülerinnen und Schülern aus der Community umgehen. Um ein Beispiel zu nennen, ja, da ist eine Schülerin mit sehr, sehr guten Noten und die wird abqualifiziert von ihrer Lehrerin mit den Worten, bringt dir so nichts, du wirst ja nicht verheiratet. Ja, solche Sprüche. Und wir haben Gott sei Dank auf wissenschaftlicher Ebene an Hochschulen Programme, Fortbildungen, Weiterqualifizierungsmaßnahmen für Lehrerinnen und Lehrer, die antiziganismuskritische Komponenten vermitteln, beispielsweise an der Pädagogischen Hochschule in Heidelberg. Nur ist es wichtig, dass solche Programme eben auch weiterhin finanziert werden und das ist im Moment fraglich.
Sie haben ja schon eventuell Studien genannt oder sowas. Welche Empfehlungen haben Sie darüber hinaus?
Naja, wir haben den Abschlussbericht der Unabhängigen Kommission Antiziganismus. Ja? Der wurde jetzt vor knapp 3 Jahren vorgestellt. Mein Amt hat die Aufgabe, die Umsetzung zu koordinieren. Ja? Und ich empfehle zum Einstieg wirklich die Lektüre dieses Abschlussberichts, weil er alle Lebenswirklichkeit in Deutschland systematisch und auf wissenschaftlicher Basis untersucht und in den Bereichen, in den verschiedenen Bereichen eben Empfehlungen abgibt. Eine Empfehlung, ja, eine zentrale Empfehlung zieht sich wie ein roter Faden durch alle Bereiche und das ist die Partizipation der Minderheit bei all den Vorhaben, die ins Auge gefasst werden, unter dem Motto nicht über uns, ohne uns. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, was auch immer wir anschauen, ja, sei es in der Bildung, sei es bei Polizei und Justiz, wir müssen bei der Problemanalyse und der Problemlösung Menschen aus der Community mit am Tisch sitzen haben. Wir können nicht diese paternalistische Strategie weiterführen, wo Leute aus der Mehrheitsgesellschaft ohne Beteiligung der Menschen sich überlegen, was in Anführungsstrichen gut für die Leute ist und dann über die Köpfe und manchmal gegen die Menschen Entscheidungen treffen. Das geht halt nicht.
Sehen Sie da von irgendeinem Lager politische Unterstützung?
Ja, durchaus. Es ist nicht so, dass wir, wo auch immer wir hinkommen, auf verschlossene Ohren und Augen stoßen. Wir hatten im letzten Dezember, am 14. Dezember 2023, eine wirklich bemerkenswerte Debatte im Deutschen Bundestag, ja, wo sich der Deutsche Bundestag zum ersten Mal wirklich inhaltlich auch mit den Empfehlungen der Unabhängigen Kommission Antiziganismus beschäftigt hat. Und es war eine sehr, sehr würdevolle Debatte. Ja. Wenn man jetzt von einigen Schreihelden, den üblichen Schreihelden aus einer sehr, sehr rechten Ecke mal absieht, ja. Aber die demokratischen Parteien, inklusive die großen Oppositionsparteien, ja auch die CDU, haben sich gemeinsam verständigt und der Bundesregierung ein umfangreiches Hausaufgabenpaket anheimgegeben. Ja. Und diese Beschlussempfehlung aus 27 Punkten, die sich anzuschauen, das lohnt sich. Ja, das lohnt sich wirklich, weil verschiedenste Lebensbereiche dort angesprochen werden. Da wird gefordert der Abschluss von Staatsverträgen. Da wird empfohlen, dass die sogenannte zweite Verfolgung, das heißt die staatlichen Zwangsmaßnahmen nach 1945 untersucht werden. Und. Und das ist ein wahnsinnig starkes Zeichen, der demokratischen Mehrheit in diesem Land. Und gerade heute, am 20. Juni, kommt der Bundeskanzler mit den Ministerpräsidentinnen und Präsidenten der Länder zusammen. Und auf der Agenda steht der Beschluss zur Einrichtung einer ständigen Bund-Länder-Kommission Antiziganismus. Diese Kommission wird ähnlich strukturiert wie die Bund-Länder-Kommission Antisemitismus dafür sorgen, dass das Thema Sinti und Roma eine Präsenz gewinnt bei allen staatlichen Gesetzgebungsverfahren zum Beispiel, die dieses Thema berühren, sodass wir nicht nur situativ auf die Dinge reagieren, sondern das Thema auch im laufenden Geschäft, im laufenden Prozess auf dem Radar haben. Und das sind Entwicklungen, die wirklich Mut machen. Ich könnte hier noch eine ganze Reihe von anderen Dingen auch aufzählen. Ja, wir haben Staatsverträge in den Ländern, gerade im Bund Baden-Württemberg hat sich da einiges getan. Und ich würde es gerne auf den Punkt bringen, letzten Endes ist vieles dessen, was wir jetzt erreicht haben, das Resultat von Menschen aus der Community, von Aktivistinnen und Aktivisten, die sich nicht haben unterkriegen lassen und die sich mehr und mehr lautstark zu Wort melden. Und das ist wirklich eine ermutigende Entwicklung.
Können Sie noch ganz kurz zu dem Stichwort zweite Verfolgung etwas sagen? Ich denke, das sagt nicht allen Hörerinnen gleich etwas.
Als zweite Verfolgung bezeichnet die Unabhängige Kommission Antiziganismus ihren Bericht staatliche Zwangsmaßnahmen nach 1945. Ja? Wir haben ja immer so die Idee, 8. Mai 45, Stunde Null, und dann wurde alles auf Null gesetzt und wir haben Bruch mit unserer Vergangenheit. Das ist gerade mit Blick auf Sinti und Roma nicht der Fall. Die Gaskammern wurden stillgelegt, aber staatliche Sondererfassung, staatliche Zwangsmaßnahmen gingen weiter. Um Ihnen mal Beispiele zu nennen. Wir haben nach 1945 Menschen gehabt, die Gaskammern überlebt haben, an ihre Heimatorte zurückkamen und dann feststellen mussten, dass ihnen die Ausgabe von bundesdeutschen Ausweispapieren verweigert wurden. Mit der Begründung, Z könnten ja keine Deutschen sein. Das heißt, die Nürnberger Rassengesetze lebten fröhlich fort im Nachkriegsdeutschland. Ich habe vor einiger Zeit in Köln junge Menschen kennengelernt, die mir erzählten, sie seien staatenlos, seit ihren Urgroßeltern nach dem Krieg die Papiere weggenommen worden seien. Solche Dinge. Das muss aufgearbeitet werden. Das ganze Thema Wiedergutmachung, Entschädigung, ja, beides eigentlich schreckliche Begriffe. Aber diese Themenbereiche müssen aufgearbeitet werden. Ja. Der Völkermord wurde erst 82 anerkannt. Entschädigung wurde wenig oder man in vielen Fällen gar nicht geleistet. Selbst Eigentum, das verloren gegangen ist, in der Nazi-Zeit wurde nicht zugestattet. Ein Riesenthema. Und schließlich, ganz wichtig, wir haben darüber gesprochen, die polizeiliche Sondererfassung ging weiter. Ja? Das heißt, die Kriminalisierung der Kommunen ging weiter. Und weil eben der Völkermord nicht wirklich anerkannt worden war, weil gerade nach 1945 die Täterinnen und Täter, vor allem Täter, die ja überwiegend aus dem Polizeiapparat kamen, nicht bestraft wurden, hat man diesen Leuten die Herrschaft über das Narrativ verlassen. Und das Narrativ war, es gab keinen Völkermord, es gab nur kriminalpräventive Maßnahmen und somit konnte die Community kriminalisiert werden, fortlaufend. Und diese Leute, die Verantwortlichen im Völkermord, haben Karriere gemacht und haben Bücher geschrieben, ja, haben sich als Z-Experten aufgespielt, haben Polizei und Justiz beeinflusst, ja. Mit dem Resultat, dass die Stigmatisierung der Minderheit heute noch anhält. Diese Dinge müssen aufgearbeitet werden und deswegen möchte ich eine Kommission einsetzen, die diesen Dingen nachgeht und Vorschläge macht, wie man das anhaltende Unrecht abbauen kann.